Yo, 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 willkommen beim Podcast. Willkommen beim Podcast der Chemie Jugend.
Willkommen zu unserer allerersten Folge unseres Podcasts nach unserem ersten Testversuch im vergangenen Ramadan. Schön, dass du zuhörst. Wir starten direkt mit einer besonderen Folge anlässlich des Tages gegen antimuslimischen Rassismus. Doch bevor wir inhaltlich beginnen, hier erstmal ein paar wichtige Fakten und Infos. Am 24. Juni bis zum 1. Juli findet jährlich die bundesweite Aktionswoche gegen antimuslimischen Rassismus statt. Der 1. Juli dient seit 2013 als Aktionstag, an dem mitunter die Claim Allianz und weitere Organisationen verstärkt auf antimuslimischen Rassismus, Muslim- und Islamfeindlichkeit in all ihren Formen aufmerksam machen. Anlass für diese Aktion war der brutale Mord an einer muslimischen Frau und ihrem ungeborenen Kind im Landesgericht Dresden am 1. Juli 2009. Ihr Name? Marwa al-Sherbini. Das Motiv? Rechtsextremismus. Für das Jahr 2020 dokumentierte das Bundesinnenministerium 1129 Übergriffe an muslimischen Institutionen, muslimischen Menschen oder Menschen, die als solche wahrgenommen werden. Doch die meisten islam- und muslimfeindlichen Straftaten werden erst gar nicht gemeldet, registriert oder behördlich verfolgt. ExpertInnen schätzen die tatsächliche Anzahl der Übergriffe auf das Achtfache. Das hieße, nur einer von 8 Fällen wird tatsächlich dokumentiert. Heute wollen wir einen Schritt zurückgehen und den Blick auf unsere gesamte Gesellschaft werfen. Denn bekanntlich sind Rassismus und Hass nicht allein ein Problem am rechten Rand. Es ist unser aller Problem, auch wenn viele der sogenannten Mitte unserer Gesellschaft wahrscheinlich das Gegenteil behaupten würden. Es sprechen Nefisa und Hassan und zu Gast haben wir heute einen Experten, Herr Professor Dr. Karim Fereidouni. Herzlich willkommen zum Podcast der Chemie Jugend.
Dankeschön für die Einladung, ich freue mich.
Herr Fereidouni, Sie sind Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Uni, an der ich auch studiere, an der RUB, und beraten sowohl die Bundesregierung als auch einige Bundesministerien in den Themen Diversität und Rassismus. Können Sie uns vielleicht, oder wir haben uns ja gerade auf das Du geeinigt, kannst du uns vielleicht ein paar weitere Infos zu deiner Arbeit geben?
Ja, sehr gerne. Also im Zuge der Black Lives Matter-Proteste in Deutschland kam gesellschaftlicher, politischer Druck auf, sodass die Bundesregierung sich entschlossen hat, einige Maßnahmen zu entwickeln im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Und unter anderem wurde ich gefragt, neben anderen WissenschaftlerInnen und auch neben anderen NGOs haben wir dann einige Monate lang die Bundesregierung beraten, beziehungsweise machen das immer noch. Und im November 2020 gab es dann einen Maßnahmenkatalog, der veröffentlicht worden ist von der Bundesregierung. 89 Maßnahmen wurden veröffentlicht aus allen Ressorts, also BMBF war dabei, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Innenministerium war dabei, ganz unterschiedliche Ministerien, und Ministerien oder jedes Ministerium hat sich auf unterschiedliche Maßnahmenpakete geeinigt im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Und die gesamte Bundesregierung hat sich bereit erklärt, in den nächsten 4 Jahren 1 Milliarde Euro im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus auszugeben. Und zudem hat das Innenministerium noch 12 Personen berufen, unter anderem mich, in den unabhängigen Expertinnenkreis Muslimfeindlichkeit. Und wir beraten Horst Seehofer und das Bundesinnenministerium ganz direkt in Bezug auf die Frage, was kann man eigentlich gegen antimuslimischen Rassismus tun. Wir werden Studien in Auftrag geben, wir werden Handlungsempfehlungen erstellen. Und auch nachdem, also es ist unabhängig von der Bundestagswahl, die bald ansteht, unabhängig von Regierungskonstellationen bleiben wir bestehen, weil wir unabhängig sind.
Fangen wir an mit der ersten Frage. Wie weit ist Rassismus im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen? Wie äußert sich der Rassismus besonders jetzt in Deutschland?
Nun, ich glaube, dass wir da von Gleichzeitigkeiten sprechen müssen. Ich glaube, es gibt ganz viele Personen, auch vor dem Hintergrund der Black Lives Matter Deutschland-Proteste, die ein stärkeres Bewusstsein entwickelt haben für Rassismus in unserer Gesellschaft. Also ganz viele Menschen gehen auf die Straße, es finden Straßenumbenennungen statt, Lehrkräfte machen sich auf den Weg, um beispielsweise rassismuskritisch zu unterrichten. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass Rassismus unter anderem aufgrund der AfD, die in den Bundestag gezogen ist oder in die unterschiedlichen Landtage gezogen ist, salonfähig gemacht wurde. Also viele Dinge, die vor 10, 15 Jahren eigentlich so öffentlich nicht sagbar waren, sind heutzutage plötzlich sagbar. Ich würde sagen, das Bewusstsein ist gestiegen, aber es gibt eine kleine, laute Minderheit, die die sozialen Netzwerke beispielsweise nutzt, um ihre rechte Propaganda salonfähig zu machen. Genau, aber ich glaube, tendenziell ist es eher positiv, dass das Bewusstsein zugenommen hat, dass viele Dinge ansprechbar sind. Ne? Sie machen einen Podcast, ich führe Lehrkräftefortbildung durch, wir beraten die Bundesregierung. Das wäre vor 10, 15, 20 Jahren undenkbar, eine Bundesregierung zu beraten im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus.
Jetzt darauf oft angeknüpft, worin unterscheidet sich denn der moderne Rassismus vom traditionellen?
Also wenn wir von modern sprechen, dann würde ich den klassischen biologistischen Rassismus erwähnen und der der klassische Rassismus ist eher der klassische biologistische Rassismus und der moderne Rassismus, das würde ich dann mit Neo- oder Kulturrassismus beschreiben. Also der klassische biologistische Rassismus, der operiert mit unterschiedlichen Rassen. Sie wissen, es gibt keine menschlichen Rassen, aber Rassismus hat menschliche Rassen erfunden, um die Kolonialisierung zu rechtfertigen, um die den Genozid an schwarzen Menschen zu rechtfertigen. Also man hat im Zeitalter der Aufklärung beispielsweise, was auch das Zeitalter der Kolonialisierung afrikanischer Menschen war, gesagt, ja gut, wir sind zwar alle freigleich Brüder und Schwestern, aber es gibt weiße Menschen, gelbe Menschen, rote Menschen und schwarze Menschen und weiße Menschen rangieren auf der Entwicklungsstufe über schwarze Menschen. Das heißt, man hat gedacht, weiße Menschen sind ganz besonders schön, intelligent, die Herren der Schöpfung und die weißen Personen müssen eben den schwarzen Personen beibringen, überhaupt richtige Menschen zu werden. Und deswegen fand die Kolonialisierung statt. Deswegen würde ich sagen, der klassische Rassismus operiert mit unterschiedlichen Rassen. Also nochmal, es gibt keine menschlichen Rassen, aber Rassismus hat menschliche Rassen erfunden, um beispielsweise die Kolonialisierung durchsetzen zu können. Und der moderne Rassismus operiert mit dem Neo- oder Kulturrassismus, also der Annahme, es gäbe höherwertige und minderwertige Kulturen, Sprachen und auch Religionszugehörigkeiten. Und der moderne Rassismus oder der Neo- oder Kulturrassismus ist viel salonfähiger in unserer Gesellschaft. Also es gibt wenige Lehrkräfte, die sagen, meine schwarzen SchülerInnen sind generell dümmer als meine weißen SchülerInnen. So äußern sich eher Lehrkräfte nicht. Was aber Lehrkräfte viel öfter machen ist, die sagen dann, Türkisch, Russisch und Polnisch dürft ihr nicht in der Schule sprechen, das macht ihr bitte zu Hause, aber Englisch und Französisch, das dürft ihr machen. Also da sprechen wir von einem Sprachenrassismus, Neolinguizismus nennt sich das, also die unterschiedliche Bewertung unterschiedlicher Sprachen. Es kommt nämlich nicht nur darauf an, dass generell eine nicht deutsche Sprache gesprochen wird, sondern es kommt darauf an, welche Sprache gesprochen wird. Weil Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, die sind okay in dem Bewusstsein vieler Menschen, aber Türkisch, Kurdisch, Russisch, Polnisch, die sind eben nicht okay. Das zum einen und zum anderen unterscheidet der Neo- oder Kulturrassismus Religionszugehörigkeiten. Also ich glaube, viel salonfähiger ist es, was auch viele Lehrkräfte behaupten, der Islam, was auch immer das sein mag, darin ist angelegt, dass Männer und Frauen ungleich behandelt werden müssen. Das glauben die tatsächlich, also viele glauben das, was aber Quatsch ist, weil der Islam ist das, was die Muslime daraus machen. Deswegen, der Neo- oder Kulturrassismus ist ein bisschen schwieriger zu erkennen, weil viele Menschen glauben, ja, ich habe doch nichts gegen andere Menschen, ich habe mich ja nicht rassistisch geäußert, ich habe ja nur gesagt, die türkische Kultur, was auch immer das sein mag, passt nicht zur deutschen Kultur, deswegen sollen die Türken in der Türkei leben und die Deutschen in Deutschland, dann sind alle happy. Also das ist sozusagen viel salonfähiger als der klassische biologistische Rassismus. Aber generell würde ich sagen, beide Formen, klassisch und Neorassismus, treten trotzdem in unserer Gesellschaft gleichzeitig auf. Denn beispielsweise Thilo Sarrazin hat ja ein Buch geschrieben, das 1,5 Millionen Mal verkauft worden ist. Und er hat beispielsweise von dem Judengen gesprochen. Er hat gesagt, Juden haben ein anderes Gen. Und das ist der klassische biologistische Rassismus. Aber diese Aussage hat trotzdem nicht dazu geführt, dass Personen gesagt haben, dieses Buch ist rassistisch, sondern viele, auch hochgebildete Personen, haben gesagt, ja, der hat doch recht.
Ja. Sie haben ja ein neues Buch mit Stefan Hüssen herausgebracht, mit dem Titel Rassismuskritische Bildungsarbeit, Reflexion zur Theorie und Praxis. Welchen Fokus legen Sie denn, also du denn, in den neuesten Publikationen? Was ist der zentrale Kern dieser Publikation?
Der zentrale Kern der Publikation ist, dass wir so viele Bücher schreiben wollen, dass diejenigen, die auf Lehramt studieren, gar nicht mehr umhin können, gar nicht mehr verweigern können, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also der Kern meiner Arbeit besteht darin, Rassismuskritik als ganz normale Professionskompetenz angehender und fertig ausgebildeter Lehrkräfte zu installieren, zu betrachten. Also genauso wie Lehrkräfte in der Lage sein müssen, ihren SchülerInnen grammatikalische Strukturen, musikalische Strukturen, sportpädagogische Strukturen beizubringen im Unterricht, müssen Lehrkräfte Antworten finden auf drei Fragen. Erstens, was hat mir Rassismus beigebracht, auch wenn ich nicht rassistisch sein will? Zweitens, was passiert eigentlich in meinem Unterricht Rassismusrelevantes? Und drittens, inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien rassismusrelevante Wissensbestände, auch wenn die Schulbuchverlage etwas anderes im Sinn haben. Und um diese drei Fragen kontinuierlich sich zu beantworten, brauchen Lehrkräfte die Analysebrille der Rassismuskritik. Es geht sozusagen darum, Biografiearbeit zu betreiben, welche Kinderbücher habe ich gelesen, welche Kinderlieder habe ich gesungen, wie wird bei Oma Ernachs 80. Geburtstag über Geflüchtete gesprochen, wie wird über muslimische Menschen gesprochen oder diejenigen, die dafür gehalten werden. Also es geht darum, selbstreflexiv tätig zu werden. Es geht nicht darum, den Lehrkräften beizubringen, wie sie mit den Türken, in Anführungsstrichen, umgehen sollen, sondern es geht darum, dass Lehrkräfte ihre Arbeit und ihre Biografie durchdenken sollen. Das ist sozusagen der Anspruch. Und gemeinsam mit Nina Simon habe ich ein anderes Buch rausgegeben, das nennt sich Rassismuskritische Fachdidaktiken. Und da haben wir für 14 unterschiedliche Fächer dargestellt, wie kann im Fach Physik, Sport, Mathematik, Kunst, also 14 unterschiedliche Fächer, wie kann man da rassismuskritisch arbeiten? Wie gelingt eine rassismuskritische Unterrichtsentwicklung? Und das kann nur der Stein des Anstoßes sein. Also nur weil man jetzt zwei Bücher gelesen hat, heißt das nicht, dass die Lehrkräfte fit sind. Aber das kann sozusagen der Beginn sein, damit Lehrkräfte selbstständig darüber nachdenken, warum benutze ich eigentlich Rassismus, auch ohne es zu wollen? Und wie kann ich dagegen vorgehen?
Ja, man sieht, wenn man mal ins Inhaltsverzeichnis reinschaut, sieht man auch, dass sie da mit ganz verschiedenen ExpertInnen zusammengearbeitet haben. Das macht das Ganze so spannend. Vielleicht auch nochmal eine kurze Info. Also ich merke das auch bei mir im Studium. Ne? Ich studiere Sozialwissenschaft an der RUB. Ich finde, man merkt auch, dass teilweise ganz andere Inhalte mittlerweile jetzt auch mit reingebracht werden, gerade wenn es um Seminare der Rassismusforschung oder der Rassismuskritik geht, dann sieht man, dass sich die Inhalte auch teilweise ändern. Insofern, wie Sie das gerade beschrieben haben, es geht um den Ansatz und was Lehrkräfte dann daraus machen. Das ist dann natürlich nochmal Eigeninitiative, die sie ergreifen müssen, aber ich denke, es geht darum, einfach einen Anstoß zu geben. Sehr spannend auf jeden Fall. Hassan hat gerade schon so ein bisschen hingedeutet auf die Inhalte ihrer neuesten Publikation. Und es ist dort die Rede davon, dass bestimmten Menschen oder sozusagen Menschengruppen der Zugang zu verschiedensten Ressourcen verwehrt wird. Können Sie das vielleicht erklären? Was kann man sich vorstellen unter diesen Ressourcen? Was ist damit gemeint? Und was bedeutet das eigentlich, dass bestimmte Menschen einfach keinen Zugang dazu haben, während andere Menschen ihn doch haben?
Ja, also Rassismus hat ja eine bestimmte Funktion. Auf der einen Seite hat es die Funktion, bestimmte Gruppen, also Menschen of Color und schwarze Menschen, als wilde, triebhafte Wesen, die nicht denken können und schmutzig sind, faul sind, darzustellen. Und wenn man andere Menschen, also Menschen of Color und schwarze Menschen, muslimische Menschen, Sinti und Roma, als deviant, als ganz anders darstellt, dann führt das zu einer Selbstaufwertung. Weil indem ich andere runtermache, bin ich sozusagen der tollere Mensch. Das ist sozusagen die erste Funktion. Und die zweite Funktion, die sich daraus ableitet, ist, Rassismus führt dazu, dass bestimmte Personen, also Menschen of Color und schwarze Menschen, systematisch ausgeschlossen werden aus wichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Wohnungs-, Arbeits- und Bildungsmarkt. Wenn Sie mit dem Namen Feraidoni eine Wohnung haben wollen und wenn Sie nicht gleich sagen, ich bin Professor, dann haben Sie, und das wissen wir aus unterschiedlichen Testing-Untersuchungen, schlechtere Karten als jemand, der sich mit Max Mustermann vorstellt. Weil in den Köpfen der Menschen, in den Köpfen der VermieterInnen, die mehrheitlich weiß-deutsch sind, sich rassismusrelevante Fantasien abgelagert haben. Und Feraidoni steht dann sinnbildlich für einen lauten Menschen, der seine Miete nicht zahlen kann und total schmutzig ist. Und deswegen hat man keine Lust, an den zu vermieten. Es gibt andere Studien, andere Testingverfahren, die Max- und Murat-Studie aus dem Jahr 2018 aus Mannheim. Eine ForscherInnengruppe aus Mannheim hat das identische Diktat entwickelt mit denselben Fehlern in diesem Diktat. Und dieses Diktat wurde an über 200 angehende Lehrkräfte ausgegeben. Die sollten das Diktat dann benoten. Einmal haben sie den Namen Max draufgeschrieben, einmal den Namen Murat. Und eigentlich hätten die beiden, Max und Murat, dieselbe Note erhalten müssen, weil das dieselbe Fehlerhäufigkeit war. War es aber nicht. Murat wurde signifikant häufiger schlechter benotet als Max. Das ist sozusagen das zweite Beispiel. Und das dritte Beispiel, das kennen Sie auch aus der, wer schon mal mit der Polizei zu tun hatte. Also, ich glaube, Racial Profiling beispielsweise, also willkürliche, anlasslose Kontrollen, die führen dazu, dass die Polizeiarbeit schlechter gemacht wird. Wenn ich beispielsweise vor Corona ganz häufig in der Bahn unterwegs war, um irgendwelche Vorträge zu halten an irgendwelchen Orten in Deutschland, dann wurde ich oftmals von der Bundespolizei willkürlich herausgeriffen. Ich musste sozusagen meinen Pass zeigen, meine Daseinsberechtigung musste ich unter Beweis stellen, weil mir die Daseinsberechtigung abgesprochen worden ist, aufgrund meiner phänotypischen Eigenschaften als Mann of Color. Also das sind sozusagen die Beispiele, mangelnde Ressourcen. Es gibt auch aus den USA eine Studie in Bezug auf die Gesundheitsversorgung, da vergeben weiße Ärztinnen schwarzen Patientinnen weniger Schmerzmittel, weil sie glauben, schwarze Menschen hätten nicht so ein Schmerzempfinden wie andere Personen. Also das sind sozusagen die Beispiele, die wir anführen können, warum es so wichtig ist, über Rassismus in unserer Gesellschaft zu sprechen. Mir geht es nicht darum, die Polizeiarbeit schlechter zu machen oder die Arbeit von Lehrkräften schlechter zu machen oder ein LehrerInnen-Bashing zu betreiben. Ich war selber einige Jahre Lehrer, ich bilde jetzt PolitiklehrerInnen aus. Ich glaube, dass Lehrkräfte ein hohes Berufsethos haben. Ich glaube auch, dass Polizistinnen ein hohes Berufsethos haben. Aber ich glaube auch, dass Rassismus eine Rolle spielt in den Köpfen von Lehrkräften, Polizistinnen, ProfessorInnen. Und dass das bei entscheidenden Situationen, bei der Ausstellung von Übergangsempfehlungen von der Grundschule auf die Sekundarschule, bei nächtlichen Kontrollen, vor der Diskotür spielt das eine Rolle, welche Fantasien ich habe, welche rassismusrelevanten Fantasien ich über Menschen of Color und schwarze Menschen habe. Vielleicht noch ein Punkt. Ich habe ja Rassismus bislang noch gar nicht definiert, beziehungsweise ich habe gesagt, ne, unterschiedliche Rassekonstruktionen. Aber wenn Sie mich fragen würden, was heißt eigentlich Rassismus, da würde ich Ihnen drei unterschiedliche Antwortdefinitionen geben. Erste Definition ist, Rassismus ist eine spezielle Form, eine bestimmte Spielart von Diskriminierung, die sich aber nur auf einen Aspekt bezieht, nämlich die zugeschriebene oder faktische Herkunft von Personen, die abgewertet wird. Die zweite Definition, das ist eine mathematische Definition. Das freut mich umso mehr, dass ich jetzt eine mathematische Definition sagen kann, weil ich immer schlecht war in Mathe. Rassismus gleich Vorurteile plus Machtstrukturen plus Rassekonstruktion. Also Rassismus gleich Vorurteile, die man besitzt, plus die gesellschaftliche Macht, um diese Vorurteile zu übertragen auf wichtige gesellschaftliche Teilbereiche wie Wohnungs-, Arbeits- und Bildungsmarkt, um spezifische andere auszuschließen, gepaart mit Rassekonstruktion. Und die dritte Definition lautet, und deswegen habe ich das auch mit den Fantasien gesagt, Rassismus hat nichts mit realen schwarzen Menschen oder Menschen of Color zu tun. Die Auswirkung von Rassismus, die erfahren natürlich Menschen of Color und schwarze Menschen jeden Tag. Aber Rassismus ist in erster Linie eine Fantasie über schwarze Menschen, eine Fantasie über Menschen of Color in den Köpfen weißer Menschen. Und deswegen müssen wir über diese Fantasien in den Köpfen weißer Menschen sprechen. Ich betreibe Rassismuskritik nicht, um ein Bashing weißer Menschen zu betreiben. Ich hasse keine weißen Menschen, das wäre auch Quatsch zu sagen. Aber es geht sozusagen darum, wir müssen anerkennen, dass wir alle involviert sind in den Rassismus. Weiße Menschen können sich nicht ausnehmen, indem sie sagen, ja, aber ich war bei Black Lives Matter und ich habe für Geflüchtete gespendet, deswegen bin ich nicht rassistisch. Das geht nicht so einfach, weil die Sozialisation einfach rassistisch ist. Vielleicht ein Beispiel und dann bin ich auch am Ende, ich rede schon wieder so viel, aber ein Beispiel noch. Wir haben gemeinsam mit Katrin Schroth, also Katrin Schroth hat die Interviews geführt, meine Doktorandin, die promoviert zu, also die ihre Doktorarbeit schreibt zu Rassismus bei der Polizei. Katrin Schroth hat Interviews geführt mit 5 Polizistinnen und ein Polizist hat unter anderem damit argumentiert, also es gibt genetische Unterschiede bei Menschen, während Menschen aus Europa verstehen, was wir Polizistinnen von denen wollen, sie verstehen, also Menschen aus Europa wissen, wozu die Polizei da ist, wissen Menschen aus Afrika das nicht. Und das hat mit genetischen Unterschieden zu tun, hat der Polizist uns gesagt. Die können das gar nicht begreifen, was die Polizei von denen will. Und dann haben wir dem gesagt, okay, also Sie haben jetzt mit genetischen Unterschieden argumentiert. Glauben Sie denn, dass das rassistisch ist? Und dann hat er gesagt, nein, ich kann gar kein Rassist sein, weil ich bin doch verbeamtet. Also das sind sozusagen die Dinge, die dann dazu führen, dass es schwierig wird, in Deutschland über Rassismus zu sprechen, weil die allermeisten Menschen sowieso sagen, ich habe nichts mit Rassismus zu tun, das sind immer die anderen.
Ich glaube, das ist jetzt echt die lustigste Aussage, die ich bisher gehört habe. So, ich kann doch nicht rassistisch sein, ich bin doch verbeamtet. Vielleicht auch noch ganz kurz einen Punkt, den Sie gerade erwähnt haben. Also ich glaube, das ist generell so, dass die meisten sich nicht als rassistisch bezeichnen würden oder bei vielen Sachen tatsächlich auch keinen wirklich bösen Willen bei haben. Aber es ist ja keine Entschuldigung dafür oder es ändert nichts an der Tatsache, dass ihre Aussagen oder ihr Handeln trotzdem durchaus rassistisch ist. Also würden Sie das so bestätigen? Weil das ist das, was ich zum Beispiel beobachte, dass viele sagen so, ich bin auf gar keinen Fall rassistisch oder ich habe auf gar keinen Fall ein Problem mit dem und dem. Ich finde alle Menschen gleich toll und aber. Und dann kommt das Aber. So.
Genau, also in der Rassismusforschung interessiert uns weniger die Intention, also was Menschen machen wollten oder aussagen wollten, sondern es geht um die Wirkung. Wie kommt das bei den anderen Personen an? Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel geben aus einer anderen Ungleichheitsstruktur. Also ich als heterosexueller Mann, heterosexueller Cis-Mann, also als heterosexueller Mann, der sich in seinem männlichen Körper wohlfühlt und von der Gesellschaft auch so betrachtet wird, angenommen wird als Mann. Ich kann 100 Bücher zum Thema Sexismus lesen. Ich werde es nicht erfahren, was es heißt, sexistisch diskriminiert zu werden. Ganz im Gegenteil, ich profitiere auch in meiner Karriere von sexistischen Strukturen, weil mir als männlichen Professor mehr zugetraut wird als meinen weiblichen Kolleginnen. Also in der sexismusrelevanten Sichtweise auf die Welt bin ich eloquenter, schreibe mehr Bücher, arbeite mehr und deswegen bin ich auch erfolgreicher. Das stimmt alles natürlich nicht, aber das ist sozusagen das Bild, was in der Gesellschaft vermittelt wird. Und ich habe jetzt 2 Möglichkeiten zu reagieren. Entweder ich kann sagen, wenn Frauen oder die dafür gehalten werden, zu mir kommen und sagen, ich habe Sexismus-Erfahrungen gemacht, dann kann ich entweder sagen, stell dich nicht so an, du kommst immer mit der Sexismuskeule, ich habe auch ein schwieriges Leben gehabt, du musst dich einfach nur anstrengen, dann schaffst du es auch, ich habe es doch auch geschafft. Oder ich kann reagieren, nämlich anders, was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dir ein guter Partner sein? Wie kann ich oder was kann ich dazu beitragen, dass mein beruflicher und privater Nahraum ein Stück weit sexismuskritischer wird? Und am besten muss ich sie nicht fragen, sondern ich kann das einfach selber machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es gelernt und darauf hat Astrid Messerschmidt beispielsweise hingewiesen, wir haben es gelernt, Rassismus oder Sexismus oder Klassismus oder Heteronormativität, viele Ungleichheitsstrukturen in unserer Gesellschaft, wir haben es gelernt, das zu dethematisieren. Warum? Weil wir keine Lust haben, uns damit zu beschäftigen. Weil wir ein positives Selbstbild haben. Weil wir sagen, nee, sexistisch, das sind immer nur die anderen. Rassistisch ist nur die AfD und wenn ich bei den Grünen bin, dann kann ich gar nicht rassistisch sein. Und Astrid Messerschmidt hat 4 Distanzierungsmuster herausgearbeitet. Also das erste Distanzierungsmuster, was dazu dient, abzuwehren, sich mit Rassismus zu beschäftigen, heißt Skandalisierung. Also nicht die Tatsache an sich, dass Rassismus überall in unserer Gesellschaft vorkommt, wird als Skandal gesehen, sondern es wird als Skandal gesehen, dass Herr Ferraduni beispielsweise im Hörsaal sagt, angehende Lehrkräfte müssen sich mit Rassismus beschäftigen, weil auch sie sind rassistisch oder äußern sich rassistisch. Das wird als Skandal wahrgenommen, indem gesagt wird, wie können Sie es wagen, Herr Ferraduni, wir sind doch die Guten, wir haben doch für Geflüchtete gespendet, wir sind nicht rassistisch. Also es wird immer abgewehrt, sich mit Rassismus zu beschäftigen. Dann die zweite Komponente ist, Rassismus verortet die deutsche Gesellschaft immer im Rechtsextremismus, in dem gesagt wird, ja, aber die Leute mit Springerstiefel, die sind rassistisch. Ich trage Anzug und Krawatte, ich kann gar nicht rassistisch sein. Oder ich bin verbeamtet und kann gar nicht rassistisch sein. Das führt natürlich dazu, dass man überhaupt sich nicht mehr damit beschäftigen muss, was rassistisch ist, weil man sagt, ja, interessiert mich gar nicht, ich bin das ja gar nicht. Der dritte Punkt ist die Kulturalisierung und das besagt, es ist schwierig geworden, überhaupt zu erkennen, was Rassismus ist, weil Rassismus, das habe ich Ihnen eingangs schon gesagt, kommt nicht immer nur daher unter dem Denkmantel des klassischen biologistischen Rassismus, sondern unter dem Deckmantel des Neo- oder Kulturrassismus. Also es ist schwierig geworden, überhaupt zu erkennen, was das ist. Und der vierte Aspekt ist, manche Menschen glauben, ja, Rassismus gab's, aber nur in der Zeit von 33 bis 45. Und seit 1949 ist Deutschland demokratisch, deswegen gibt's keinen Rassismus mehr in Deutschland. Und da würde ich sagen, auf der einen Seite, ja, es gibt ja keinen Staatsrassismus in Deutschland, es gibt keine Nürnberger Rassegesetze mehr, es gibt keine Konzentrationslager mehr, ja. Gleichzeitig müssen wir aber trotzdem über Alltagsrassismus reden, aber diese 4 Punkte führen dazu, dass die Thematisierung von Rassismus schwierig ist in unserer Gesellschaft und dann kommt es immer wieder zu dem, was Sie gesagt haben, ja, aber ich bin doch nicht rassistisch.
Herr Ferraduni, bevor wir auf den antimuslimischen Rassismus eingehen, hätte ich noch eine Frage zum Konzept Schule ohne Rassismus. Vielleicht können Sie uns erstmal erklären, welche Kriterien eine Schule erfüllen muss, um sich als Schule ohne Rassismus bezeichnen zu können. Und vielleicht auch Ihre Kritik oder einfach mal eine Einschätzung, ob dieses Konzept ein Erfolg
ist. Ja, also was die Kriterien sind, ist, dass 70% der Schulgemeinschaft, also Lehrkräfte, Hausmeister, Sekretärinnen, Sekretäre, alle Leute, die da arbeiten, 70% müssen unterschreiben, ein Formblatt, dass sie gegen Rassismus sind. Und dann muss eine Projektgruppe sich initiieren und Kontakt aufnehmen zu der regionalen Leitung und auch der Bundesleitung. Und dann spricht man unterschiedliche Maßnahmen ab, und die dann durchgeführt werden an der Schule. Nur, also diese Initiierung, also dieses Siegel zu bekommen, ist was anderes als was dann später läuft. Weil wenn Sie mich fragen, wie bewerten Sie das Konzept, dann würde ich sagen, es kommt auf die einzelne Schule an. Weil das Siegel kann Ihnen nicht entzogen werden. Es gibt sozusagen keinen Passus, darin steht, Herr Müller ist Schulleiter an Schule A und Schule A hat 10 Jahre gar nichts gemacht, gar keine Veranstaltung, dann ist es nicht vorgesehen, dass ihm das Siegel entzogen wird. Und das ist mein Kritikpunkt. Also ein Doktorand von mir, der beschäftigt sich gerade in seiner Doktorarbeit mit Schule und Rassismus. Und ein Kritikpunkt ist, niemand kontrolliert eigentlich, was die Schule macht. Weil es einfach mittlerweile so viele Schulen geworden sind. Und das würde ich mir wünschen, eine stärkere Evaluation, dass draufgeschaut wird, was habt ihr denn in den letzten 5 Jahren gemacht? Gar nichts? Ja gut, warum nicht? Woran liegt es? Wie können wir euch helfen? Das würde ich mir wünschen. Und der zweite Kritikpunkt ist, es gibt keine Räume ohne Rassismus. Es gibt keine Schule ohne Rassismus. In meiner Doktorarbeit habe ich ja Referendarinnen und Lehrerinnen mit sogenanntem Migrationshintergrund untersucht, einmal mit Fragebögen und einmal mit Interviews. Und ein Lehrer hat mir ganz dezidiert dargestellt, also wir sind Schule ohne Rassismus. Angeblich, hat er gesagt. Angeblich sind wir Schule ohne Rassismus, weil seine Rassismuserfahrungen konnte er nicht thematisieren, weil die Kolleginnen dann gesagt haben, was willst du noch von uns? Wir sind doch Schule ohne Rassismus. Du willst immer noch mehr. Also der Name alleine führt nicht dazu, dass Rassismus thematisierbar wird, sondern der Name kann auch dazu führen, dass Rassismuserfahrungen dethematisiert werden, indem man sagt, ja, wollt ihr denn noch? Wir sind doch Schule ohne Rassismus, wir sind doch die Guten. Und dann der dritte Punkt, den ich verändern würde, Schule ohne Rassismus richtet sich, oder die Veranstaltungen von Schule ohne Rassismus richten sich häufig an SchülerInnen. Es wird Projekttage gemacht für SchülerInnen, aber was ist mit den Lehrkräften? Lehrkräfte werden häufig außen vor gehalten, weil man glaubt, sie seien rassismuskritisch, und das finde ich falsch. Ja, das sind sozusagen die Kritikpunkte, aber generell, ich habe nichts gegen Schule ohne Rassismus. Wenn eine Schule, wenn eine Einzelschule das positiv macht, dann ist das super. Dann machen Sie das bitte weiter.
Ja. Jetzt vor allem für unseren heutigen Thema antimuslimischer Rassismus. Was versteht man denn unter antimuslimischen Rassismus? Und welche Auswirkungen hat denn dieser auf den Alltag von Betroffenen vor allem?
Also antimuslimischer Rassismus ist über 500 Jahre hinweg gewachsen. Ausgegangen ist es in Europa, also erschaffen wurde das in Europa. Da wurde das Christentum als Bollwerk gegen die muslimischen Horden in Anführungsstrichen dargestellt. Also die Muslime waren die Ungläubigen, während die Christen die Rechtschaffenden, die Gläubigen waren. Und seit über 500 Jahren werden muslimische Menschen oder diejenigen, die dafür gehalten werden. Also wie gesagt, es ist eine Fantasie. Man muss nicht unbedingt selber sagen, ich bin Muslim oder ich bin Muslima, um antimuslimischen Rassismus zu erfahren, sondern phänotypische Eigenschaften, wie zum Beispiel Bart zu haben, können dazu führen, oder ein Kopftuch zu tragen, können dazu führen, dass man als Muslime, muslimische Person identifiziert wird und dann rassistisch diskriminiert wird. Also die Folgen für die Menschen, die antimuslimischen Rassismus erfahren, sind natürlich negativ. In der Doktorarbeit von Olga Artamonova konnte Frau Artamonova beispielsweise darlegen, eine Szene, sie hat sich nämlich Unterricht angeschaut, sie hat keine Interviews geführt, sondern sie hat 6 Monate lang in einer 7. Klasse einer Hauptschule hat sie sich Unterricht angeschaut. Und eine Szene war die folgende: ein Schüler, ein muslimischer Schüler oder als muslimisch markiert, gelabelt, sollte dem Lehrer einen Marker geben. Und der Lehrer hat den Marker dann genommen, hat dann dran gerochen, hat den komisch angeguckt und hat dann gesagt, da muss ich aufpassen, wo du jetzt in Pakistan warst. Und hat der Schüler gesagt, ja, da ist aber keine Bombe drin. Also solche Dinge passieren in unserer Gesellschaft, also dass immer und immer wieder Menschen als Terroristinnen gebrandmarkt werden. Oder eine andere Person, die ich befragt habe, eine muslimische Frau mit Kopftuch, Die hat, die muss im Referendariat, muss man von AusbildungslehrerInnen betreut werden. Also von älteren, erfahrenen Kolleginnen, die einem eigentlich beibringen, was ist eigentlich guter Unterricht. So, und die kopftuchtragende Frau hat erstens niemanden gefunden, der sie ausbildet. Und dann hat sie eine andere Frau gefragt und die hat dann gesagt, ja, okay, kommen Sie mal mit. Und nach einer Stunde ist die Frau, die ältere, erfahrene Person, ist dann zur Schulleitung gegangen und hat gesagt, ich möchte diese Person nicht ausbilden, weil das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung von Frauen. Und dann hat sie einen anderen Kollegen gefragt, weil der Schulleiter gesagt hat, ja okay, ich kann nichts machen, Sie müssen sich einen anderen Mentor suchen. Und dieser Kollege, dieser erfahrene Kollege hat sie über Monate hinweg vertröstet, hat dann gesagt, ja, jetzt nicht, später, nach den Ferien, jetzt auch wieder nicht, nach der Klausur. Und irgendwann hat der Kollege, der erfahrene Kollege zu ihr gesagt, sagen Sie, merken Sie eigentlich nicht, dass ich nicht mit Ihnen zusammenarbeiten will? Also das sind so die alltäglichen Dinge, die stattfinden, antimuslimischer Rassismus hat ganz viele Facetten. Also die wenigsten Personen werden umgebracht aufgrund der Tatsache, dass sie muslimisch sind. Die meisten Vorfälle sind subtil, sind Kleinigkeiten scheinbar, aber diese Kleinigkeiten wirken in ihrer Gesamtheit und diese gewaltvolle Macht, die ja speist sich aus dieser, das sind so kleine Nadelstiche, Mikroaggressionen nennen wir das, auch in der Forschung, die dazu führen, dass Menschen, muslimische Menschen oder diejenigen, dafür gehalten werden, gesagt wird, ihr seid eigentlich keine rechtmäßigen Deutschen. Und ihr müsst zufrieden sein mit den Dingen, die wir euch als Gesamtgesellschaft geben.
In deinem Buch gibt es sehr viele interessante Studien über muslimische Menschen hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Du hast uns auch davon sehr viel erzählt. Gibt es genügend Stimmen in der muslimischen Community, die diese Erfahrung beklagen? Und werden diese Stimmen überhaupt ausreichend gehört?
Ich glaube, dass auch das Bewusstsein in der muslimischen Community zugenommen hat. Ich glaube aber auch, um wirklich wirkungsvollen Wandel zu erreichen, müssen sich nicht nur Stimmen in der muslimischen Community dagegen erheben oder vernommen werden, sondern es müssen überall, in allen Communities, in der christlichen, buddhistischen, egal was, jüdischen Community, müssen Solidaritätsbewegungen stattfinden. Auch PolitikerInnen müssen öffentlich sagen, wir dürfen nicht mehr Wahlkampf betreiben mit Hilfe antimuslimischen Rassismus.
Da würde ich gerne noch etwas ergänzen oder vielleicht weiß nicht, ob Sie das auch so beobachten. Ich finde, in den letzten Jahren gibt es dennoch einen bemerkbaren Wandel, so, ne? So dass es wirklich mehr Stimmen gibt, auch aus der sogenannten muslimischen Community, die zum einen, was antimuslimischen Rassismus, viel bewusster damit umgeht und sich viel mehr darüber bewusst wird, was eigentlich alles schon unter Rassismus fällt, was für sie eigentlich vielleicht normal war, weil sie damit aufgewachsen sind und das gar nicht mehr als Rassismus wahrgenommen haben. Also da gibt es eine Verstärkung des Bewusstseins und definitiv auch, wie Sie gerade erwähnt haben, Intersektionalität, dass man versteht, dass das alles Prinzipien sind, die für alle gelten und die man nicht einfach nur für sich beanspruchen kann und mit dem Finger auf den anderen zeigen kann. So, ne? Ich denke schon, das ist so meine Beobachtung, dass es da gerade einen Wandel gibt. Aber klar, natürlich, genauso wie mit allen anderen Sachen oder auch mit dem Blick auf die Gesamtgesellschaft, das sind alles Prozesse, die wahrscheinlich lange Jahre genau brauchen. Okay, nochmal, um zurückzukommen auf jetzt besonders den antimuslimischen Rassismus. In Ihrem Buch wird auch erwähnt, dass es, wenn es um den Islam geht oder wenn es um Muslime geht, dann handelt es sich meistens um einen Misstrauensdiskurs. Das heißt, Muslime werden oft auch im Zusammenhang mit Sicherheitspolitik zum Beispiel erwähnt. Was würden Sie sagen, sind die Gründe dafür? Und wie könnte man das fördern, dass alternative Diskurse auch gefördert werden?
Ja, ich glaube, wir müssen darüber sprechen, inwiefern wird der Islam in Anführungsstrichen wahrgenommen in unserer Gesellschaft? In welchen Kontexten spielt der Islam in Anführungsstrichen eine Rolle? Wenn wir immer nur Bilder sehen, Medienberichterstattung über problematische Situationen, Also Terroranschlag und Kopftuch. Dann nennen die Medienwissenschaftler das Sinninduktion. Irgendwann, mit genügend Bildern, verbinden wir das Kopftuch mit Terror. Also wenn sozusagen eine Religion für Terror steht, dann kommen auch diese politischen Bestrebungen zustande, die dann sagen, wir müssen das unter dem Sicherheitsaspekt besprechen und nicht unter dem Teilhabeaspekt. Und wie kann man dem entgegenwirken? Ich glaube, die Medien haben eine Verpflichtung, auch zum Beispiel über den ganz normalen Alltag von Menschen zu berichten. Ich weiß, Medien haben auch eine Informationsverpflichtung, auch schlechte Dinge oder problematische Dinge aufzuarbeiten in unserer Gesellschaft. Aber ganz tolle Beispiele des Zusammenlebens, die geraten aus dem Blick oftmals. Initiativen, wie sie es sind, die bewerkstelligen eine positive Veränderung. Ja, also ein ganz normales Aufwachsen mit muslimischen Menschen oder diejenigen, die dafür gehalten werden. Ein normales Aufwachsen, was bedeutet ein Aufwachsen auf Augenhöhe. Dass wir in der Lage sind, muslimische Menschen zum Beispiel überall in der Gesellschaft repräsentiert zu sehen. Das würde dazu führen, dass das Bild sich verändert. Und gleichzeitig würde ich sagen, antimuslimischer Rassismus, das sind ja Fantasien, die sich entwickelt haben. Und deswegen sind nicht nur die muslimischen Menschen in der Bringschuld, also ich muss nicht anderen Leuten beweisen, wie nett ich bin oder wie intelligent ich bin, sondern weiß christliche Menschen oder weiß atheistische Menschen müssen selber sich bewegen und selber sich anstrengen, ihre Fantasien zu verlernen. Denn wenn die bloße Anwesenheit von Menschen stört, dann ist es egal, wie man sich verhält. Das heißt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das spielt nicht nur eine Rolle für muslimische Menschen, sondern alle Menschen sollten sich eigentlich im Grunde gegen antimuslimischen Rassismus positionieren.
Wie kann man deiner Meinung nach mehr ein Gespür dafür kreieren, zu unterscheiden zwischen antimuslimischem Rassismus, also was ist schon rassistisch, welche Aussagen oder Haltungen sind schon rassistisch und was gilt noch als Kritik oder was ist berechtigte Kritik an der sogenannten muslimischen Community oder vielleicht auch an Inhalten der Religion und so weiter?
Naja, um Kritik zu üben, braucht man erstmal Wissensbestände über eine Sache. Man kann nicht, oder ein Mensch kann ja nicht Kritik üben, wenn er oder sie sich gar nicht mit der Religion beschäftigt hat. Weil häufig wird bei der sogenannten Islamkritik nicht berücksichtigt, dass innermuslimisch Menschen schon seit Jahrzehnten an Problemstellungen arbeiten. Es ist ja nicht so, dass die Muslime, in Anführungsstrichen, gar keine Probleme sehen und dann brauchen die Muslime andere Personen, die von außen sagen, hier und da habt ihr Probleme. Sondern das wird ja innerhalb der muslimischen Community auch thematisiert. Frauenrechte zum Beispiel. Muslimischer Feminismus. Manche Menschen glauben, muslimischer Feminismus gibt es gar nicht und deswegen müssen christliche oder atheistische Frauen kommen und den muslimischen Menschen sagen, was Frauenrechte sind. Also einfach, das ist so ein bisschen eine arrogante, überhebliche Art, über Menschen zu urteilen. Deswegen, also Kritik ja, aber dann bitte auf welcher Basis? Hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Hast du Bücher zu dem Thema gelesen? Und weißt du, wer sich in der im Inner Circle mit diesem Thema beschäftigt? Und dann ist Kritik wunderbar. Ich glaube, Kritik bringt uns auch alle weiter. Die Wissenschaft lebt von Kritik. Aber es kommt auch darauf an, die Art und Weise. Also, wie wird Kritik geäußert? Versuche ich den anderen oder die andere fertig zu machen? Oder versuche ich in einer gesichtswahrenden Art und Weise mit meinem Gegenüber zu kommunizieren, damit die andere Person sich auch wohlfühlt? Zu einer produktiven Art und Weise Kritik zu betreiben, gehört auch der Respekt vor anderen Personen. Ja, so würde ich die Unterscheidung vornehmen zwischen berechtigter, produktiver Islamkritik und ja, antimuslimischen Rassismus, der eigentlich dazu führt, zu sagen, die sind ganz anders, die sind schlecht, deswegen sollen die einfach ihre Sachen packen. Ja, und das ist keine produktive Art und Weise der Kritik.
Ihre Studien in Ihrem Buch sind sehr interessant. Sie haben auch gerade sehr viele Studien gegeben. Gibt es Studien, die uns Auskunft darüber geben können, inwiefern Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen das Risiko der Radikalisierung von betroffenen Jugendlichen erhöhen? Also jetzt besonders auf die Jugendlichen bezogen.
Also dazu forschen gerade Herr Uslucan und Rauf Ceylan. Herr Uslucan von der Universität Duisburg-Essen, Rauf Ceylan von der Uni Osnabrück. Die haben dazu gerade ein Forschungsprojekt, deswegen ich sage nur Dinge, die ich sozusagen nachgelesen habe oder die ich selber erforscht habe. Dazu kann ich nichts sagen. Wenn Sie aber nach meiner persönlichen, nach meiner Bauchempirie fragen, dann würde ich sagen, es ist wirklich sehr, also zu kurz gedacht, wenn man sagt, die haben sich radikalisiert, weil sie Rassismuserfahrung gemacht haben. Das ist zu kurz gedacht. Ich glaube, Radikalisierung dafür, da müssen wir ganz viele unterschiedliche Faktoren mit berücksichtigen. Deswegen, aber ich würde sagen, entweder führen Sie Gespräche mit den Expertinnen sozusagen oder Sie warten die Ergebnisse ab. Aber ich bin kein Radikalisierungsexperte. Deswegen würde ich diesbezüglich keine Antwort geben wollen.
Genau, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Sie dann auf die nächsten Fragen vielleicht auch antworten können oder nicht. Und zwar wäre jetzt die nächste Frage eigentlich, inwiefern kann denn Islamismus, also weil der Vorwurf ist ja ganz oft, dass man mit einer bestimmten Härte sozusagen in der Islamismusprävention vorgeht, die dadurch berechtigt sei, dass nun mal wirklich ein Problem läge, vor allem auch im Islam. So per se einfach. Und dadurch kommt es ganz oft innerhalb, also während dieser Islamismuspräventionsarbeit, eigentlich zu rassistischen Haltungen, zu rassistischen Aussagen, zu rassistischen Vorgehensweisen.
Sozusagen als Gesprächspartner anerkannt zu werden in bestimmten Thematiken oder für bestimmte Thematiken, muss man auch seine Grenzen kennen. Deswegen, jetzt sind meine Grenzen erreicht. Ich kann nur auf ufug.de beispielsweise oder ufug, den Verein, verweisen, die ja sozusagen antimuslimischen Rassismus gepaart mit islamistischen oder anti-islamistischen Strukturen verbinden. Also sie machen Jugendarbeit und deswegen würde ich sagen, die Expertinnen sitzen eigentlich bei UFUG. Ich würde diesbezüglich mich enthalten, also nicht sagen wollen, weil ich die Studien dazu nicht kenne, aber vielleicht auch hier meine private Meinung. Ich glaube, also Islamismus zu thematisieren, ohne antimuslimischen Rassismus zu thematisieren, ist schwierig tatsächlich. Ich glaube, dass vielleicht Radikalisierungstendenzen auch begünstigt werden, nicht alleinig, nicht als alleiniger Faktor, aber begünstigt werden durch die Haltung, du gehörst nicht dazu, du wirst niemals richtiger Deutscher werden, indem Jugendliche das lernen, schon frühzeitig und das immer und immer wieder. Und dann ist es ein leichtes Spiel für Extremistinnen, die Arme auszubreiten und zu sagen, ja komm, du bist doch einer von uns und dann eine Art von Gehirnwäsche betreiben. Aber wie gesagt, auch zu der Frage, ich bin kein Islamismus-Experte, deswegen kann ich dazu auch nichts sagen.
Haben Sie irgendein Schlusswort oder irgendetwas, was Sie gerne mitgeben möchten? Vielleicht gerade, weil Sie auch sagen, Sie betreuen oder arbeiten ganz viel mit den lehrenden Kräften sozusagen. Oder vielleicht einfach einen Ausblick so zu Ihrer Arbeit.
Erstmal ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch. Das hat sehr Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank und viel Kraft weiterhin für Ihre wichtige Arbeit. Bleiben Sie gesund. Und ich würde allen Lehrkräften oder allen Menschen generell, die sich mit Rassismus beschäftigen, raten, bleiben Sie neugierig. Es geht nicht darum, ein Schuldbewusstsein den Menschen einzureden. Du bist eine schlimme Rassistin, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Darum geht's gar nicht, sondern es geht um Verantwortungsübernahme. Es geht darum, wie können wir unsere Gesellschaft ein Stück weit verbessern? Wie können wir dazu beitragen, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft sich wohler fühlen? Und um das zu erreichen, glaube ich, müssen wir uns unter anderem mit Ungleichheitsstrukturen beschäftigen. Und zwar nicht nur mit Rassismus, sondern auch mit Sexismus, Klassismus, Heteronormativität. Auch wenn uns das vielleicht nicht gefallen sollte. Aber wenn wir Opfer einer Ungleichheitsstruktur werden, dann dürfen wir nicht allein diese Struktur fokussieren, sondern wir müssen uns gleichzeitig auch beruflich und privat engagieren, dass alle Menschen sich frei fühlen, weil nur wenn alle Menschen sich frei fühlen, kann ich mich frei fühlen. Das würde ich Ihnen mit auf den Weg geben und ich hoffe, dass ich das selber beherzige und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
Um das Ausmaß des antimuslimischen Rassismus und der Islamfeindlichkeit sichtbarer zu machen und gezielt gegen Straftaten solcher Art vorzugehen, ist es wichtig, diese zu melden. Über www.i-report.eu/melden findest du eine Liste aller Meldestellen der verschiedenen Bundesländer. Solltest du einen Angriff auf eine andere Person beobachten oder selbst betroffen sein, ist es wichtig, eine der Anlaufstellen zu kontaktieren, um deine Erfahrung dokumentieren zu lassen. Weitere Informationen findest du unter allianz-gegen-hass.de.
Hassan und Nafissa haben gesprochen mit Herrn Professor Dr. Karim Ferayduni. Danke, wenn du bis hierhin zugehört hast und wir freuen uns, wenn du in die nächste Folge reinhörst.
Wenn du es nicht ohnehin schon tust, dann folg uns auf Instagram unter kimmyjugend.
Slammer!